Vom Publikum her vorweg dachten wir, dass wir die Diskussion auf Englisch halten. Zurzeit schaut es aber nicht so aus, als würde jemand im Publikum sitzen, der der deutschen Sprache nicht mächtig wäre. Darum würde ich vorschlagen, bis es soweit ist, können wir die Diskussion auf Deutsch führen. Alle einverstanden? Okay, die Technik will da gerade querulieren. Das Thema ist heute, dieses jetzigen Gesprächs ist, oder der Titel ist Radio Networking und der Titel ist Program Exchange. Ist ein bisschen weiter gefasst jetzt als nur Radio, weil wir auch einen Kollegen eher aus dem Netzbereich hier haben. Ich darf die Runde sonst allgemein einmal vorstellen. Wahllos, ganz links von mir Daniel Steiner vom...
Daniel Zierli.
Daniel Zierli von Radio Rabe in Bern. Die Beate Flechtner von
Radio Unerhört.
Fiona Steinert von Radio Rausch, das habe ich mir noch gemerkt. Und Mitch Flohr von Money Nations.
Das geht.
Money Nations geht. Vorweg ein kurzes Statement. Bei diesem Gespräch hier soll es sich darum drehen, einerseits vorzustellen, was es an Initiativen, an Programmaustausch-Initiativen bereits gibt. Und also hier wird es sich drehen um FMFM Connected, Programmaustausch im Bundesverband Freier Radios in Deutschland, in der Schweiz und das Programm- oder Content-Austauschprojekt, wenn ich das bezeichnen kann, jetzt einmal von Money Nations, und dann so zu diskutieren, was gibt es für Aspekte im Programmaustausch? Was ist die Grundidee dahinter? Geht es darum, dass man als Projekt einfach kooperiert? Geht es darum, um den Inhalt, der ausgetauscht wird? Was sind die Probleme jetzt in den Fragen der Kontinuität? Im Auftreiben der Ressourcen und was wären beispielsweise jetzt so im deutschsprachigen Raum in Zukunft vielleicht an Initiativen und Tätigkeiten möglich. Ja, dann weiß nicht, wieder mal vorschlagen, dass die Fiona mit ihrem Statement beginnt.
Ja, also ich denke mal, eben zunächst einmal kurze Vorstellung von einem Projekt beziehungsweise in Vertretung von mehreren. Das eine Projekt, das ich kurz skizzieren möchte, ist FemFM Connected. Ist im Wesentlichen ein Projekt, das sich auf nationaler Ebene bewegt, das heißt innerhalb von Österreich. Die Zielsetzung ist, ein Netzwerk aufzubauen zwischen den Frauenredaktionen, die es in den verschiedenen Radios gibt. Ich denke mir, als Ergänzung oder notwendigen Teil auch gegenüber der ja vorhandenen Struktur, wie sie im Rahmen des Verbandes der Freien Radios schon existiert. Das Ganze ist ein zur Hälfte EU-gefördertes Projekt, was sozusagen für die Ressourcenfrage durchaus auch wichtig ist, wie lassen sich solche Projekte finanzieren. Es geht darum, dass sozusagen in einer Reihe von gegenseitigen Besuchen der verschiedenen Frauenredaktionen es erstens die Möglichkeit gibt, die Situation der anderen Radios und die Produktionsbedingungen kennenzulernen und auch sozusagen konkrete persönliche Kontakte knüpfen zu können zwischen den verschiedenen Redaktionen. Und in einem zweiten Schritt ist das Projekt so angelegt, dass im Rahmen dieser gegenseitigen Besuche auch jeweils eine Kooperation mit einer lokalen Fraueninitiative Teil der Produktion ist, die da stattfindet, was die Zielsetzung haben soll, Fraueninitiativen, die im Umfeld der jeweiligen Radios sich befinden, auch nochmal in die Radioarbeit einzubeziehen, auch einfach so ein Stück Öffentlichkeitsarbeit für die Radios zu machen und für die Möglichkeit des Zugangs zum Radio und die Nutzung der Medien, die gerade, was so mein Erfahrungswert ist, im Frauenbereich ja oft nicht so gut funktioniert wie in anderen Bereichen. Teilschritte sind, dass dann sozusagen neben diesen einzelnen Produktionen am Ende auch noch eine CD produziert werden soll und der Abschluss eine Konferenz ist, bei der das Thema Medien und Frauennetzwerke und wie die zusammengehen können, auch die Überlegung, wie zum Beispiel über den Radiobereich hinaus mit anderen feministischen Medien, die sich ja gerade zusammenschließen oder schon zusammengeschlossen haben, also die Probleme und die Möglichkeiten und die Perspektiven zu diskutieren. Was vielleicht auch dazu zu sagen ist, dass dieses Projekt relativ, man könnte sagen, abgekupfert ist, umgekehrt einfach sich als Vorbild genommen hat, ein Projekt, das auf europäischer Ebene gelaufen ist mit dem Titel Women Grab the Microphones. Gibt es auch eine CD davon, die hier auch aufliegt und einfach mitzunehmen ist, gibt es nämlich gratis. Das war ein Projekt, das von der AMAG, der Europäischen Vereinigung der Freien Radios oder Community Radios, im letzten Jahr gelaufen ist und wo wir auch, also Orange in dem Fall, ein Partner drin war, ja, und wo einfach sich sehr deutlich gezeigt hat, dass sozusagen dieser Input, der da im Kontakt mit anderen Radios geliefert wird, dass der eine sehr, ich sag mal, motivierende und inspirierende Wirkung auf die Arbeit vor Ort hat. Und das versuchen wir halt jetzt sozusagen auf österreichischer Ebene auch nochmal voranzutreiben.
Vorhin vergaß ich noch zu erwähnen, dass du auch noch Voices Without Frontiers zu Voices Without Frontiers was sagen kannst, vielleicht in Kürze?
Ja, in Kürze, und das ist jetzt auch eher improvisiert, kann ich dazu sagen, das ist ein relativ größer angelegtes Projekt, das aus mehreren Teilbereichen besteht. Im Rahmen dieses Voices Without Frontiers Netzwerks gibt es einerseits ein Schulungsnetzwerk, wo gerade an Unterlagen gearbeitet wird zum Thema, also an der Frage, wie können Schulungsunterlagen ausschauen, die dann speziell Wert legen auf eine nicht diskriminierende Sprache, auf die Einbindung von Migrantinnen in die Radioproduktion etc. Das ist der eine Teil davon. Anderer Teil ist ein News Service, das im letzten Jahr aufgebaut worden ist, nennt sich CRIO, ist ein wöchentlich erscheinendes Bulletin, wo es Korrespondentinnen in verschiedenen Ländern gibt, die in dem Themenbereich Antirassismus Nachrichten zusammenstellen und das dann eben als in Form einer Mailingliste ausgeschickt wird, ist auch noch ein wesentlicher Teil. Und was sozusagen das, also einer der größten Teile dieses Netzwerks ist jährlich zum Internationalen Tag gegen Rassismus am 21. März eine 24-Stunden-Radiosendung, die jeweils an einem Ort mit der Beteiligung von möglichst vielen anderen Radios produziert wird und dann weltweit ausgestrahlt wird via Satellit und Internet. Und die Idee ist sozusagen, dass von sozusagen einzelnen lokalen Radios zugeliefert wird und dieses Signal dann auch lokal wieder aufgenommen wird und in den lokalen Verbreitungsgebieten ausgestrahlt wird.
Okay, danke Fiona. Beate Flechtger, vielleicht, also im Programm steht drinnen, ZIP-FM war nur als Metapher vielleicht gedacht, um über den Programmaustausch im Bundesverband Freier Radios zu sprechen. Was gibt es da zu erzählen, Beate?
Also der Bundesverband Freier Radio ist der Verband der freien Radios in der Bundesrepublik Deutschland. Den gibt es seit 93 und seit 93 gibt es auch dort Bestrebungen, sehr guten Programmaustausch zu machen. Der läuft derzeit noch über Kassettenaustausch, also ziemlich traditionell. Wir haben eine Mailinglist. Wir arbeiten auf Comlink. Das ist so ein Mailbox-System linker Gruppen in der BRD. Die arbeiten auch mit APC zusammen, das heute schon gefallen ist. Und da haben wir Bretter abonniert und über diese Bretter werden Programme angeboten, abgefragt und über diese Programme diskutiert. Das läuft mehr oder weniger gut. Das hängt nämlich sehr viel davon ab, das Interesse, da Programme abzurufen, inwieweit das gut präsentiert ist in den Brettern. Und meistens läuft der Programmaustausch, weil es eben einfach anstrengend ist, sich das aus den Brettern zu holen, ein Programm auf Kassette zu ziehen, dann per Post das zu verschicken. Dann landet das in einem anderen Radio, da muss das nochmal kontrolliert werden, ist da zu viel lokaler Bezug drin, muss ich das nochmal bearbeiten. Sind Daten so genannt, dass gestern gesagt wird und gestern war bei der Erstausstrahlung vor 3 Monaten. Das muss also vor Ort dann nochmal bearbeitet werden. Das heißt, es gibt eine gewisse Anstrengung bei Programmaustausch und je nachdem, wie die Leute sich auch kennen und die Programme kennen. Also normalerweise, es gibt Leute, bei Querfunk in Karlsruhe weiß ich das, die hören sich das tatsächlich alles exakt an, von vorne bis hinten und überarbeiten das und andere sind dann wieder, die in Ermangelung einer anderen Sendung wird das dann mal schnell aufs Programm gezogen und beim Mithören während der Sendung wird dann festgestellt, oh, da hätte ich doch einiges dran arbeiten müssen, aber das läuft. Nur ist das halt etwas, was auf sehr wenige Leute bezogen ist, die sich dann darauf spezialisiert haben, viel mit Programmaustausch zu arbeiten. Es gibt ein paar Sendungen, die wirklich super gut ausgetauscht sind. Das ist zum Beispiel eine John Peel-Sendung, der ist ja ziemlich bekannt. Das ist ein Radiomoderator aus Großbritannien, der schon in den 70er Jahren als Pirat auf der Nordsee rumgeschippert ist und DJ-Radio gemacht hat. Und der hat auch sehr, also es ist eine Ausnahmesendung in der Musik, eigentlich passt super in die freie Radioszene und der produziert extra für freie Radios eine Sendung, die geht dann via Hamburg über Karlsruhe, Marburg, Freiburg, Erfurt, geht die dann einmal durch die Republik.
Bis nach Linz, also Oktober, auch auf Radio Froh.
Ja, wunderbar. Eine andere Sendung, die sehr gut ausgetauscht wird, ist Geschichte wird gemacht. Die ist auch hier im Sommer auf Radio Froh gelaufen. Und die läuft deswegen auch so gut mittlerweile halt auch über die nationalen Grenzen hinweg, weil vor allen Dingen einer der Programmmachenden da wirklich völlig hinter sitzt. Der hängt sich an das Telefon, ans E-Mail und guckt, dass seine Sendung oder seine Sendereihe, das ist eine sehr gute Sendereihe, platziert wird in den jeweiligen Radios. Also hinter Programmaustausch steckt wahnsinnig viel Arbeit, das zu machen. Eine andere Sendung, die wir zum Beispiel aus Österreich bekommen, aus Wien, ist Kontext und Hypertext Radio aus Nürnberg. Das sind so die Sendungen, die wirklich gut im Umlauf sind. Das sind regelmäßige Sendungen, die da laufen. Und ansonsten werden ab und an mal so Einzelbeiträge in Sendungen untergebracht.
War es das vorerst?
Also vielleicht steige ich jetzt nochmal auf ZIP-FM ein, weil ZIP-FM heißt der Zusammenschluss der Info- und Politikredaktion oder Redakteure und Redakteurin freier Medien. Das ist eine Idee gewesen, die ist Anfang 97 gestartet. Man hat einfach festgestellt, dass Info, also die Wortschiene in freien Radios, entgegen dem, mit welchem Anspruch freie Radios angetreten sind, die Wahnsinns gegen Öffentlichkeit zu schaffen und am besten übermorgen die Revolution. ist entgegen dem der Wortanteil relativ niedrig. Ich habe überhaupt nichts gegen gute Musiksendungen, aber der Informationsgehalt, auf den ist nicht unbedingt Verlass. Zum Beispiel, wenn man die Geschichte von der Inforedaktion in Marburg anschaut, dann ist es das gewesen, was wir am Anfang, also 95 sehr stark forciert hatten. Das bröckelte dann hinweg. Da gab es immer weniger Radiomacher, Radiomacherinnen, die halt so eine Inforedaktion überhaupt gemacht haben. Das liegt vor allen Dingen natürlich an diesem wahnsinnigen Rechercheaufwand, das ist ein Wahnsinnszeitaufwand. Und so haben wir dann runtergeschraubt von wochentäglich, also jeden Tag in der Woche, eine Stunde auf eine Stunde in der Woche. Im Moment ist das eine sehr gut funktionierende Redaktion, aber das fällt auch ab und an mal wieder zusammen, wie in anderen Radios aus, weil das ist natürlich mit dem Ehrenamt unglaublich schwierig zu machen. Manche Radios in Deutschland haben darauf reagiert, zum Beispiel Radio Flora in Hannover, die sind auch mit super viel Geld ausgestattet. Die haben mittlerweile schon, also nicht nur Koordinationsleute bezahlt, sondern die haben auch festbezahlte Redakteure, was eigentlich gegen die Prinzipien von freien Radios ist, eben, dass das Radio aus Interesse gemacht wird und nicht, weil man damit Geld verdienen kann. Und aus diesem Grund, weil gesagt wurde, kein Tag mehr ohne Info, es soll Verlass sein auf die freien Radios, dass sie tatsächlich eine Gegenöffentlichkeit machen, gab 97 die Idee, aber die wurde ungefähr 2 Jahre diskutiert. Man meinte immer so kurz vorm Startschuss zu sein und das gibt's bis heute nicht. Es gibt noch so Reste, die weiterhin über Kassette austauschen, Reste, die, also es sollte ein internetgestützter Programmaustausch sein, die andere Server benutzen wie XX4All zum Beispiel und da ihre Beiträge draufladen beziehungsweise von anderen Beiträgen runterholen. Aber ZipFM sollte eigentlich auch einen stärkeren inhaltlichen Konsens haben. Also eine Redaktion, die überregional arbeitet, zusammenarbeitet, auch viel On-Air-Check-Arbeit macht, also das, was wir dann Sendereflexion nennen, gemeinsam über die Sendung reden, weil sie soll natürlich auch eine Wirkung haben. Und zwar eine Wirkung in einer progressiven Art. Und da muss man dann schon auch seine eigenen Sendungen immer wieder kritisch reflektieren, ob sie die Wirkung, die man dann haben will, auch wirklich hat. Auf jeden Fall ist ZipFM kein Projekt, das läuft. Ich nenne es jetzt einfach mal Dornröschenschlaf oder Schönheitsschlaf. Wir treffen uns zum Beispiel Ende des Monats im September wieder, oder zumindest einige Leute von uns, und wir arbeiten eine Woche lang an Programmaustausch und wollen da auch ein Audioportal aufbauen, also um die Internetrecherche zu verbessern. Und dann werden wir euch natürlich auch informieren, was draus geworden ist.
Sind wir schon sehr gespannt darauf. Dann, weil es so irgendwie thematisch gut zusammenpasst, jetzt Daniel Zili, wie läuft das bei euch in der Schweiz mit Programmaustausch?
Ja, ich habe, wie wir es gehört haben, so einen Zusammenschluss wie die ZIPF ist natürlich schon eine gute Idee. Wir wären eigentlich nahe daran.
Ja, bitte. ZipFM war deswegen auch interessant, weil es extra deutschsprachig und nicht national beschränkt war. Da waren auch von LoRa, also aus Zürich, aus der Schweiz, Leute dran beteiligt. Also das ist immer noch alles ein Potenzial, also was wir wieder...
Also ich nehme das als Anregung.
Ja, das können wir
und
wieder belegen.
Und ich hoffe, es geht was, also dass wir auch von Radio Rabe uns da hineinbinden können. Natürlich ist es immer sehr ressourcenabhängig, es braucht viel Arbeit, es braucht die Leute, die das machen. Und auch wir in der Inforedaktion bei Radio Rabe von der politischen Sendung, da sieht es halt leider sehr unterschiedlich aus, sind alles freie Mitarbeiter, die da mithelfen, oder Praktikantinnen, Praktikanten, die bei uns ausgebildet werden. So sieht die Situation von Monat zu Monat an personell wieder anders aus. Natürlich haben wir in der Schweiz haben wir schon etwelche Zusammenschlüsse oder Austauschprogramme, regelmäßiger oder unregelmäßiger mit Kanal K oder Radio Schaffhausen in Rasa in Schaffhausen und natürlich mit unserem Schwesterradio in Zürich, Radio Lora. Da klappt es fast am besten, dass wir regelmäßige Austauschprogramme, auch feste Austauschprogramme haben, zum Beispiel von Frauensendungen, die wir von Lora herkriegen, die wir dann bei uns in Bern auch senden, ist sehr wichtig. Oder auch lateinamerikanische Sendungen, die wir gegenseitig austauschen. Und von der Info-Redaktion selber, da gibt es sehr viele Beiträge, die wir austauschen, oder wenn gerade in Bern sind sehr viele Kundgebungen, sind Action, sind Demos und so weiter, wo wir dann live vielleicht berichtet oder verzögert berichten. Und das übernimmt dann wieder Radio Lora in Zürich auch, dass wir sehr oft parallel auf Sendung gehen und das nicht übers Internet, sondern via Telefonleitung, weil audiomäßig sind wir von Radio Rabe noch nicht auf Internet, leider noch nicht. Da gibt es irgendwelche Bestimmungen, die rechtlich noch nicht gelöst sind mit den Eigentumsrechten und so, mit der Musik und so weiter. Obwohl wir eigentlich von der Info-Redaktion her diese Bestimmungen erfüllen würden. Wir sind eine reine Wortsendung, also wir verfolgen politische Sendungen, ökologische, soziale. Und im Austauschprogramm ist natürlich vor allem zu erwähnen, wir haben sehr viel gemeinsam, inhaltlich natürlich jetzt gegen Rassismus. Es steht bei uns eine Quoteninitiative zur Abstimmung vom 24. September bevor, wo die SVP, die Schweizerische Volkspartei, mit der Blocher an der Spitze, adäquat mit Haider hier und der FDP, kann man es etwas vergleichen, die eine Initiative lanciert hat, wo die Quote der Ausländerinnen und Ausländer auf 18% beschränken soll. Und da ist es natürlich wichtig, dass wir Kampagnen führen und dass zusammen natürlich auch mit Nichtregierungsorganisationen und auch zusammen mit Radio Lora, das klappt sehr gut. Wir haben viele Veranstaltungen, wir nehmen diese Veranstaltungen natürlich auf, wir bringen das auf unserem Radio, wir haben den freien Sendeplatz dafür und geben dann natürlich diese Möglichkeit, ist also sehr wichtig, oder gerade in der Flüchtlingspolitik mit Flüchtlingsorganisationen wie Solidarité Sans Frontières. Das ist fast ein zweites Zuhause bei uns, bei Radio Rabe, bei der Inforedaktion. Und da kann man die Ressourcen natürlich nutzen, oder mit Problemen mit der Ausschaffungen beim Flughafen Kloten, wo gerade, das ist fast alltäglich, dass Schwarzafrikaner in Drittstaaten nach Afrika abgeschoben werden und dann hört man nichts mehr von ihnen. Also es sind schreckliche Situationen, die wir ständig aufgreifen. Also zu den Netzwerkverbindungen zu anderen Radios oder auch zur Presse haben wir natürlich regelmäßig Kontakt mit der Wochenzeitung Woz in der Schweiz, die auch monatlich einmal die Le Monde Diplomatique übersetzt ins Deutsch rausgibt. Also da sind wir natürlich auch sehr eng miteinander verbunden. Oder ich habe natürlich guten Kontakt zu Journalisten von der Presse, denen ich schon ab und zu ein Telefon gebe, greift das bitte auf, diese Flüchtlingsfamilie zum Beispiel aus Kosovo, die ist von der Ausschaffung bedroht. Also machen wir etwas gemeinsam. Dann kommen sie nicht nur bei uns im Radio, sondern dann auch in der Tagespresse. Und da hat man natürlich schon etwas Einfluss, man kann etwas verbessern. Aber grosso modo können wir natürlich nicht immer alles abdecken. Und sehr viele tragische Fälle bleiben immer auf der Strecke, weil die Flüchtlingspolitik in der Schweiz ist sehr repressiv. Und weiter hätten wir natürlich schon die Vorstellungen, dass wir die Netzwerke auch im deutschsprachigen Raum mit Österreich, mit den freien Radios in Deutschland verbessern möchten. gewisse Ansätze hatten wir, wie zum Beispiel in Verbindung früher mit dem Radio Dreiecksland in Basel, außerhalb von Basel, also in Lörrach, oder zum Beispiel mit dem freien Sendekombinat in Hannover. Aber das hat sich irgendwie wieder verloren, weil die Inforedaktionen jeweils von den anderen Radios entweder wieder fast eingegangen sind oder auch personelle Fluktuationen. Also dieser Kontakt, wie kann man die stärken, entweder über das Internet, mit E-Mail, ständig Nachrichten austauschen.
Also und denke mal, es wäre,
das wäre so schon schön.
In der nächsten Runde jetzt vielleicht so, dass ja. wir dann diskutieren, irgendwie, okay, was sind die Maßnahmen, wie wir oder in Zukunft das anders lösen können. Vielleicht von einem ganz anderen Kontext her, Mitch Flohr, Money Nations ist, glaube ich, nicht dein einziger Background so jetzt, das ist nur ein Projekt jetzt und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Unterschied auch, dass du eher aus dem Netz- und Kunstumfeld kommst. Und
ich komme in erster Linie nicht aus dem Radiobereich zuerst, ich bin in den Radiobereich eher reingewachsen. Soll ich das vielleicht rausnehmen? Mein Interesse im Moment besteht in erster Linie eben in dieser Zusammenführung von Internet und Radio, die gerade passiert. Und wie gesagt, ich habe die letzten Jahre sehr viel im Netzradiobereich gearbeitet und komme jetzt auch gerade aus Prag, wo ich für den Media Development Loan Fund arbeite, wo es in der Regel darum geht...
Entschuldige, wie heißt der Fonds?
Das ist Media Development Loan Fund. Das ist eine Institution, die versucht, gerade in Medienentwicklungsländern unabhängige Medien zu unterstützen, in erster Linie Radioprojekte, die allerdings von der Natur her ganz anders sind als das, was jetzt hier als freies Radio vorgestellt wird. Das sind in der Regel Projekte, die eben privat sind und die versuchen, Mittel und Wege zu finden, kleinere Radiostationen zusammenzubinden, um damit auch Werbung verkaufen zu können, um in der Lage sein zu können, überhaupt unabhängig von staatlichen Nachrichtenagenturen selbst recherchieren zu können. Und da ist es so, dass meine Tätigkeit über die letzten Jahre eher im Netzradiobereich inzwischen dahingehend gekommen ist, dass ich in solchen Fällen, zum Beispiel ganz konkret in Indonesien gibt es ein Projekt, das jetzt über 60 Radiostationen zusammengeführt hat, oder in Bosnien-Herzegowina sind im Moment 5 Stationen, die versuchen, sich zusammenzuschließen, dass man versucht, solchen Initiativen eben internetbasierte Lösungen anzubieten, die zwei große Vorteile haben. Das eine ist, es ist verhältnismäßig günstig im Vergleich zu Transpondersystemen, die sonst eingesetzt werden. Das zweite ist, dass es auch schlechter zu kontrollieren ist, eben von staatlicher Seite, die direkt oder indirekt Zugang zu Transpondersystemen haben, die eben über verschiedene, also Mikrowelle oder so, über Land Nachrichten austauschen. Und da es in letzter Zeit eben sich gezeigt hat, dass zum einen die Bandbreiten, die möglich sind, auch in Entwicklungsländern zu etablieren zwischen Stationen, zur anderen Seite aber zum Beispiel Kompressionsraten wie MP3 auch die Möglichkeit gegeben haben, relativ gute Qualität in geringen Bandbreiten übertragen zu können, ist es im Moment, denke ich, an dem Punkt, dass zunehmend der Schritt dahin geht, dezentrale Netzwerke aufzubauen, mit dem Versuch, eben das Internet als Distributionsmedium zu nutzen. Und in Prag entwickeln wir oder versuchen wir zu entwickeln Lösungen, die dann als Open Source zur Verfügung stehen für Radionetzwerke. Und was du vorhin erwähnt hast, das Money Nations FM-Projekt für Wien, das am 19. Oktober eröffnet, bringt auch verschiedene Radiostationen aus Zentraleuropa, in Anführungszeichen, zusammen, eben mit dem Versuch, da einen Grundstein zu legen für ein Open-Source-Projekt, dass man wirklich sich mal hinsetzt und von den Erfahrungen, die Leute im FM-Bereich, aber auch im Netzradiobereich haben, einfach ein Projekt aufstellt und dass man dann irgendwie hoffentlich über Prag, wo ich arbeite, realisieren kann, dass man eben was zur Verfügung stellt, was eben als Open-Source weiterentwickelt werden kann, wo jeder darauf zurückgreifen kann. Und was auch weitergeht als verschiedene andere Projekte, die es im Internet schon gibt, wie zum Beispiel Radio Orange oder die Frequency Clock, das sind Projekte, die entweder versuchen, Netzradio zu sammeln, dass man sich quasi eigene Sendungen aus einem Pool zusammenstellen kann. Das ist zum Beispiel Radio Orange, das Thomas Kaulmann für die internationale Stadt programmiert hat. Und das andere wäre zum Beispiel die Frequency Clock. Das ist ein Projekt, das genau andersrum funktioniert. Das versucht eine Art Programmplan. Genau, Orang Orang, ja. Ach, Entschuldigung, Radio Internationaler Stadt, Orang Orang. Das war jetzt mein Fehler. Das andere Projekt, Frequency Clock, denkt genau andersrum, auch im Internetbereich, dass man dezentrale Punkte, Sachen, die hier, da und dort liegen, über einen zentralen Sendeplan zusammenführen kann. Und die Projekte in erster Linie aber darauf aufbauen, dass es darum geht, Sachen, die über das Internet gesendet werden, quasi zusammenzuführen. Es geht allerdings nicht so weit zu überlegen, ein sendefähiges Format oder eine Kompression, die man nicht in Echtzeit übers Internet transportieren kann, aber die man sich downloaden kann, dass man also einen Programmaustausch für Files herstellt, die in der Qualität gut genug sind, dass man sie auch wieder on-air senden kann. Ja, und das ist jetzt eben mein Blickwinkel anders. Ich habe jetzt kein konkretes inhaltliches Projekt, das ich hier vorbringe. Ich komme auch nicht direkt aus dem FM-Bereich, auch wenn ich FM-Radio in Berlin gemacht habe eine Zeit lang. Es geht eher andersrum. Ich komme aus dem Internetbereich und merke aber zunehmend, dass das, was da gerade an Entwicklung passiert, gerade für dezentrale Radionetze interessant wird, einfach aus dem Grund, weil die Möglichkeit besteht, recht günstig und recht weitläufig Sendungen bereitzustellen und auszutauschen.
Ja, ich denke mir, das war eins der Stichwörter, was quasi viele von uns sich erhoffen, durch technische Lösungen, die automatisiert quasi Handlungen wie eine Kassette zu ziehen, zu kopieren, zu verschicken, auszupacken, blablabla. Also diese ganze unerträglich langweilige und mühsame Arbeit, die schon von vornherein sehr viel einmal verhindert, durch viel praktischere automatische Geschichten zu ersetzen. Also ich glaube, da gibt es jetzt auch zwei Initiativen da in Österreich dazu zu erwähnen, wo ich denke, wo es spannend wäre, auch die Sachen zusammenzuhängen. Also es gibt einerseits bei Radio Orange ein Projekt, das jetzt darauf abzielt, dass Sendungen automatisiert aufgenommen werden und in eine Datenbank reinkommen. Ist das...
Ja, genau. Richtig das hat den konkreten inhaltlichen Aufhänger, entwicklungspolitische Beiträge, die in verschiedenen Radios produziert werden. Konkret ist das im Moment ein Austauschprojekt zwischen der Radiofabrik in Salzburg, Agora in Kärnten und Orange in Wien eben, wo die Idee ist, zuerst einmal festzustellen, was gibt es überhaupt sozusagen einerseits an Inhalten, die in den verschiedenen Radios laufen, wie sind die nützbar für die anderen Radios oder sozusagen wie können Beiträge überhaupt eingebaut werden, nachdem die Grundvoraussetzungen zum Teil ja sehr unterschiedliche sind, allein von Sendezeiten, und zum anderen eben der Aufbau einer Datenbank, wo diese Beiträge eingespeist werden können und dann jeweils von den anderen Radios auch wieder runtergeholt werden können und wo es auch sozusagen parallel dazu eine zumindest minimale Archiverfassung dieser Beiträge gibt, dass die auch beschlagwortet werden etc., weil das ja oft, also wie sozusagen anhand des Kassettenaustausches vorher geschildert, ja auch oft das Problem, dass der Titel zwar spannend klingt, aber was dann drin vorkommt, unter Umständen was völlig anderes sein mag oder dass dann relativ wenig Information in dem Programmaustausch drin ist.
Ja, von Radio Froher sind wir, das ist das andere Projekt, das ich hier erwähnen möchte, sind wir von der anderen Seite ja losmarschiert, sage ich mal so. Wir wollten uns die mühsame Arbeit erleichtern, so mit vorproduzierten Kassetten einlegen oder um auch das Nachtprogramm attraktiver gestalten zu können, haben wir eine Automatisation programmiert, wo man halt eine Playlist erstellen kann und halt von der Zeit her relativ gut oder genau steuern kann, wann was zu hören sein soll. Wir haben das jetzt so weit erweitert, dass jetzt eine Datenbank mit dran gehängt ist, wo man halt einzelne Programme definieren kann, die automatisiert in diese Datenbank reinkommen sollen, kombiniert mit einem Eingabeinterface, wo halt Daten drauf sind, wer diese Sendung produziert, welcher Inhalt etc. Und ich denke mir so, einer der nächsten Schritte wäre halt dann so quasi, dass man so ein System aufsetzt, dass man korrespondierende Datenbanken hat, um quasi das abgleichen zu können und mittelfristig, dass ich halt eintrage, okay, Kontext 21, ist das die Sendung, die bei euch auch läuft, dass ich halt eintrage, okay, die läuft dann und dann bei Orange und ich trage halt nur mehr ein, okay, und ich will sie auch haben und spiele sie dann ab. Ja, dass man quasi Ressourcen spart für die inhaltliche Arbeit.
Also ich denke mal, dass das ein ganz wesentlicher Teil ist, den wir jetzt in den nächsten Schritten beachten müssen, dass ein, glaube ich, ja, sogar weltweit an den vielen einzelnen Orten einzelne technische Lösungen gerade geschafft werden für immer wieder dieselben Probleme, die überall auftauchen. Und dass wir halt jetzt schauen müssen, wie können wir das möglichst zusammenführen oder wie können diese verschiedenen Lösungen, die da erarbeitet werden, kompatibel sein zueinander, sodass sozusagen eben insgesamt ein größeres Netzwerk daraus entsteht.
Ja, wobei so viele Ergebnisse gibt es noch nicht. Also irgendwie, es gibt auch ein paar, also was ich so merke, dass es jetzt irgendwie Projekte gibt, die halt eher aus dem Netzbereich kommen, wo mir auffällt, dass Leute im gecodet haben, die so von einem laufenden Betrieb in einer Radiostation ja nicht wirklich viel Ahnung haben. Also ich denke mir, das so jetzt zusammenzuhängen irgendwie mit Leuten, die wirklich aus dem Radiobereich kommen, das kommt mir so vor, als wäre das ein bisschen eine neue Qualität. Ich habe nicht wirklich einen Überblick jetzt so, aber egal. Ich denke mir, es wäre jetzt als nächster Schritt jetzt über die Technik hinaus interessant zu diskutieren, okay, ich glaube, dass es mittelfristig lösbar ist, dieses technische Problem. Was heißt das inhaltlich oder wie wollen wir da weiter tun? Ich weiß nicht, ob du dazu Bezug nehmen wolltest.
Ich würde gerne auf die Technik Bezug nehmen, weil ich glaube, da läuft man auch so einem Mythos aus, dass nämlich, klar, technisch sind wir weltweit vernetzt, wenn man das so sagen kann, also weil ja immer noch viele aus der Internet-Community ausgeschlossen sind. Die technische Struktur ist schon lange da, aber es geht ja dann darum, was man wie austauschen will. Und im Übrigen war die technische Infrastruktur, wenn man die haben wollte, auch vorher schon da. Es gibt da zum Beispiel ein ganz interessantes Vernetzungsprojekt, das es mal in Deutschland gab, und zwar als der Castor durchrollte, also ein Nukleartransport. Da wollte man unbedingt Programm austauschen, hatte aber überhaupt noch nicht die technischen Mittel, die man heute zur Verfügung hat. Und der Castor lief im Süden los. Da waren die Stuttgarter am nächsten dran, erst die Karlsruhe. Und wir zum Beispiel in Marburg oder auch in anderen Stationen, wir haben uns dann eingeschaltet, indem einfach wir angerufen haben in Karlsruhe und die haben dann das Telefon neben einen Tuner gestellt, also eine Monitorbox. Und so haben wir Programmaustausch gemacht und wir haben den Widerstand im Rahmen des Castors von Karlsruhe über Stuttgart bis ins Münsterland wurde der transportiert, ausverfolgt. Also wenn man will, konnte man schon immer Programmaustausch machen, das ist es nicht. Aber das große Problem ist, glaube ich, das sprach mal jemand an, und zwar jemand aus Lateinamerika, der für AMAG, der Weltorganisation der Community Radios, da in der Zeit der Sprecher war. Und zwar, das Problem ist einfach, dass es die sozialen Bewegungen in der Form nicht mehr gibt, die sich dann vernetzen können. Das heißt, die Radiobewegung, die ganze mediale Bewegung, die muss die sozusagen nicht ersetzen, aber wieder vernetzen und teilweise auch wieder ins Leben rufen. Und da ist gleich das Allerwichtigste, dass die freien Radios wieder viel mehr mit Initiativen zusammenarbeitet. Wenn ich das für Marburg nochmal sagen kann, da sind die Gruppen, die wir bei uns auf Sendung haben, wie zum Beispiel die DFGVK, die Deutsche Friedensgemeinschaft, Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen und Gegner, die arbeiten seit Jahren schon mit Leuten aus Russland, aus Osteuropa zusammen, und die sind natürlich super vernetzt und die nutzen dann das Medium, um sich zu vernetzen, und wir als freies Radio bieten dann einfach die Technik an. Also wenn wir über Vernetzung sprechen, dann müssen wir auch immer die entsprechenden Themen finden, die entsprechenden Experten finden, und die sitzen in den Initiativen. Das ist dann unsere Arbeit, die Struktur dafür zu schaffen.
Weil es ist, das stimmt. Ja, das ist auch, wie ich vorhin gesagt habe, eben genau der Punkt. Ich habe keine inhaltliche Richtung jetzt hier dabei, aber es ging eben um diese Vernetzung, die Möglichkeiten von Vernetzung. Und es ist auf alle Fälle so, dass im Endeffekt die Produktion von dem Material selbst zählt und die Idee von Vernetzung meiner Meinung nach in erster Linie dahin zielen sollte, zu sagen, die Sachen sind einfach erreichbar, zumindest für die Leute, die technisch angeschlossen sind. Es ist natürlich auch klar, dass du damit nicht global austauschen kannst. Im Gegenteil, es ist eher so, dass das Internet bei weitem nicht so lange reicht wie die Orte, wo auch FM-Stationen unabhängig betrieben werden. Das ist gar keine Frage. Aber es ist trotzdem eine Möglichkeit, denke ich, viel von dem, was natürlich auch eine gewisse Romantik hat, an Kassetten verschicken und so, einfach das einerseits zu umgehen, indem man sagt, die Sachen sind sofort und recht günstig auch für alle zeitgleich verfügbar. Und das andere dann eben auch zu sagen, was du vorhin angesprochen hattest, die Frage, wie kann ich meine Radiostation selber auch zum Beispiel in der Nachtschiene dadurch erleichtern, dass man auch so hingehend denkt, eben Programme mitzuentwickeln, die auch gleichzeitig zurück zu Hause sozusagen die Nachtschiene dann füllen können. Und das stimmt auf alle Fälle, dass vieles von dem, was im Netzradiobereich bis jetzt entwickelt wurde, etwas ist, was darauf hinausläuft, dass ich am Computer sitze und ich mir jetzt Radio anhöre, dass ich mir vielleicht global und selber zusammenstellen kann. Aber es ist nicht auf den täglichen FM-Betrieb abgestimmt. Also es gibt nichts, was man irgendwie zusammen, wo man mit moderieren könnte, mit Sachen reinspielen könnte, mit Jingle einpacken könnte. Also das ist auf keinen Fall im Moment gegeben. Es gibt das eine Programm Frequency Clock, was ich vorhin schon angesprochen habe, von Radio Qualia. Leute aus Australien, die jetzt in Amsterdam und London leben, die sehr wohl auch FM-Radio gemacht haben. Und dieses Programm war ganz genau dafür entwickelt, eben Sachen aus dem Internet zusammenzufügen über eine eigene Playlist. Sogar mit der Option, das war die Idee, ich weiß nicht, wie weit der letzte Schritt jetzt gekommen ist, mit der Option, dass ich einen Laptop irgendwo hinstellen kann, das online ist, und von irgendwo auf der Welt dieses Laptop nicht nur selber neu programmieren kann, in dem, was es sendet, sondern auch über das Laptop zum Beispiel einen Transmitter, der in diesem Gebäude steht, an- und ausschalten kann. Das heißt, ich kann dann irgendwo eine Station aufbauen. Das kostet mich einen Transmitter und einen Laptop, bis sie gefunden wird. Und ich brauche selber aber nicht mal vor Ort sitzen und das Programm auf On-Air und Off-Air zu gehen, sondern das kann ich alles übers Internet machen. Und das ist gerade, denke ich, in manchen Gegenden ein Vorteil, dass ich die Möglichkeit habe, nicht direkt neben dem Transmitter sitzen zu müssen, falls jemand kommen sollte, der, sondern dass ich die Möglichkeit habe, 200 Kilometer, 800 Kilometer oder 500 Meter nebendran zu sitzen. Aber es stimmt, insgesamt ist auf alle Fälle ein Defizit, was Netzradio betrifft, der Anschluss an FM.
Ja, ich muss ein bisschen auf die Zeit verweisen. Wir haben jetzt noch knapp eine Viertelstunde, noch ein bisschen über die Zukunft zu reden. Also was du jetzt meintest, Beate, mit sozialen Bewegungen, wäre jetzt für mich jetzt so ein Anschluss. Ich weiß nicht, wollen wir darüber diskutieren? Heute ist irgendwie so ein bisschen gefallen, so die Indie-Org-Bewegung, ob das irgendwie so ein Teil ist, also rund um WTO-Proteste, ist ja da jetzt was an einem Entstehen? Oder was sich vielleicht sich nicht mehr ausgeht, ich glaube eher, dass wir vielleicht darüber reden, wie wäre es mit so einem weiteren Festival, was du angesprochen hast, Fiona? Vielleicht.
Ja, kann ich vorweg etwas dazu sagen? Ich greife das natürlich gerne, gerade inhaltlich auf. Die Proteste gegen die WTO, gegen den Neoliberalismus, da haben wir jetzt eben auch Gemeinschaftsübertragungen von Radio LoRa und Radio Rabe damals gemacht, auch von Davos. Nach Seattle war das natürlich ein härter Schlag gegen die Wirtschaftsneoliberalisten, dass wir auch diesbezüglich direkt übertragen konnten von der Demo, von der Gegenorganisation. Es war eine wunderbare Angelegenheit. Natürlich war es schade, dass wir nicht mehr Anfragen gekriegt haben, zum Beispiel aus Österreich oder aus Deutschland, die vielleicht auch gerne diese Übertragungen gemacht hätten oder übernommen hätten. Also da stimmt es einfach in der Kommunikation leider noch nicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass man auch ein deutschsprachiges Übertragungsnetze aufbauen könnte oder ein Internetradio, wo zusammenschließt, zum Beispiel Deutschland, Österreich und der Schweiz von den freien Radios her, dass man ein festes Programm hat. Also die technischen Möglichkeiten, die wären verfügbar, die sind da, wie wir gehört haben. Es wäre nur eine Sache der Umsetzung und dass vielleicht dann jedes freie Radio, das sich gerne anschließt, dann ein Sendegefäß darin hat, ein festes Sendegefäß, vielleicht eine oder zwei Stunden in der Woche und so weiter. Das wäre als Anregung, vielleicht lässt sich diesbezüglich etwas machen. Und wenn zum Beispiel dann in Prag die nächste Runde ist, dass man von da her solche Übertragungen für alle machen könnte.
Ja, ich denke, dass das ein Beispiel ist für eine Form von Programmaustausch, die ich mal bezeichnen würde als anlassgebunden und die sehr oft sich durchaus auch in Kampagnenform abspielt. Ich denke aber insgesamt, dass es eigentlich jetzt sowieso für uns hier nicht repräsentativ, aber überhaupt schwierig ist, sich zum Thema Programmaustausch auf bestimmte Inhalte festzulegen oder zu sagen, das sind die Inhalte, die für Programmaustausch interessant sind, sondern das sind in Wirklichkeit alle die Inhalte, die sich in freien Radios abspielen, plus, das stimmt sicher auch, der notwendigen zusätzlichen Vernetzung mit, so sie denn vorhanden sind, sozialen Bewegungen, die es im Umfeld der freien Radios gibt. Aber ich denke mir eben, dass es sozusagen der interessante Teil ist, der eben genau über den strukturellen Aspekt zu reden und zu überlegen, was gibt es für verschiedene Bedürfnisse, die, denke ich, in den letzten Jahren eigentlich ganz, ganz gut erhoben worden sind oder durchaus umfassend. Also mir würde jetzt einfallen, dass es zum Beispiel den Teil gibt, wo es um kontinuierlichen Programmaustausch geht, was in der Regel zwischen einzelnen freien Radios sehr gut funktioniert, wo sozusagen wöchentlich oder zweiwöchentlich jedenfalls sehr kontinuierlich ganze Sendungen übernommen wird. Dass es zum anderen eben den erwähnten Kampagnenteil gibt, wo sozusagen rund um einen, ich nenne es mal äußeren Anlass, gemeinsam produziert wird zum Teil auch, wo denke ich auch in letzter Zeit die Vernetzung sehr zugenommen hat. Denke jetzt nur an sozusagen Live-Übertragungen von verschiedenen Orten, die eben bis hingehen zu gemeinsamer Sendungsproduktion, was ich einen sehr spannenden Teil von Programmaustausch finde. Und für mich gehört als dritte Ebene aber sehr wohl eben auch dazu, das, was mehr mit Erfahrungsaustausch zu tun hat, mit der Möglichkeit zur Reflexion der Arbeit, der redaktionellen Arbeit, die in den einzelnen Radios geleistet wird und wo es immer, glaube ich, Treffen brauchen wird oder wo es immer so konkrete Punkte brauchen wird oder Projekte, die jeweils Leute in einen direkten persönlichen Kontakt zueinander bringen, weil in der Regel sind das dann die Anlasspunkte, an denen auch weiter gearbeitet wird oder Auseinandersetzung stattfindet. Und es wäre natürlich sehr begrüßenswert, dass das Hirn- und Herz-Festival, das ja mal sehr in sehr regelmäßigen Abständen gelaufen ist, wenn es das mal wieder geben würde. Da wäre es interessant, den Stand der Dinge aus BFR-Seite zu hören dazu, ob es da Pläne gibt.
Also es gibt da eine sehr aktuelle Info, weil vor kurzem war das letzte Koordinationstreffen vom Bundesverband Freie Radios. Da wurde für November das nächste Hirn und Herz anvisiert, wahrscheinlich in Karlsruhe. Diesmal mit dem Thema Musik im Radio und da haben wir auch einen hervorragenden Referenten, Klaus Walter. Ich weiß nicht, ob der hier in Österreich ein Begriff ist. Das ist jemand, der hat eine sehr interessante Laufbahn hinter sich. Der arbeitet im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und ist da reingerutscht. Es ist ziemlich legendär. Der hat in den 80er Jahren sehr gewettert über Popmusik und den Umgang von Musik im Radio, eben als Lückenfüller, einfach als Popmaschine, Musik-Hit-Maschine, die irgendwie nebenbei abgespult wird. Und über seine vielen Artikel, da sind dann Leute vom Hessischen Rundfunk, von dem öffentlich-rechtlichen Sender, gestolpert und sind dann irgendwann auf ihn zugesprungen und haben gesagt, ja, wenn du immer meinst, alles besser zu wissen, dann mach doch Sendungen bei uns. Und der sendet tatsächlich jetzt auch seitdem regelmäßig einmal in der Woche und ist eine richtige Ausnahme Musiksendung. Und den haben wir, werden wir einladen. Wir haben Kontakt zu ihm aufgenommen und da wird es dann so eine Art Symposium geben zu Musik im Radio. Da gibt es ja einiges zu sagen und zuzusagen. Und dann gibt es einfach ein gemeinsames Nachtprogramm von Leuten von freien Radios und am Sonntag auch nochmal eine gemeinsame Sendung, sodass diese ewige Debattiererei, die wir sonst auf dem Bundesverbandstreffen haben, ein bisschen zurückgeschraubt wird und mehr in die Praxis gegangen wird gemeinsam. Und der genaue Termin ist noch nicht klar, das wird dann Ende des Jahres sein. Da wird also das nächste Treffen vom Bundesverband sein, also beziehungsweise organisiert vom Bundesverband, aber eingeladen im deutschsprachigen Raum.
Ja, für mich gäbe es noch einen Aspekt, der gestern ein bisschen aufgetaucht ist bei der Diskussion. Gestern ging es um Jugoslawien, das Bombardement in Jugoslawien, wie in alternativen Medien die Informationen verbreitet und vermittelt wurden und beschafft wurden. Und ein Schlussstatement war jetzt, also das Schlusspodium war so stand unter dem Titel kein Krieg in Jugoslawien ohne Medien, also ein provokanter Titel, und das Schlussstatement war jetzt von Leuten von der Friedensbewegung her, man müsste kontinuierlich über bestimmte Situationen berichten und nicht erst dann, wenn der Hut brennt. Also die Leute, die sich mit Außenpolitik beschäftigen und Konfliktlösungsagenten hätten sich auch allein gelassen gefühlt, und dann auf einmal wäre man vor der Situation gestanden, dass da jetzt Bomben fliegen und keiner hat gewusst, wieso und hin und her. Dazu fällt mir auch ein, ich habe mir das auf der Website ein bisschen angeschaut, das Money Nations Projekt, wo es, soweit ich es begriffen habe, Meetings gibt, wo quasi Expertinnen auch zusammentreten und so jetzt einmal diskutieren über Identität und kulturelle Identität und Europa, auch im Kontext jetzt einer Osterweiterung. Ist das ein Ansatz, oder das fiel mir jetzt als Ansatz auch ein, so jetzt zu sagen, okay, dockt man an jetzt an soziale Gruppierungen oder schaut man Netzwerke aufzubauen, kontinuierlich zu arbeiten im Bereich, wo man vielleicht mal beispielsweise politische Bündnispartner mal finden wird, oder?
Gerade tot, jetzt ist wieder an. Es ist auf alle, also für Money Nations in Wien, wie gesagt, Mitte Oktober ist das Thema Grenzökonomien, und es geht zum einen eben um die Idee von Ökonomie als solche und wo sie an ihre Grenzen stößt, und anderen geht es aber auch ganz klar um die Ost-West-Achse von Europa und der Diskussion um die EU-Erweiterung. Das ist ein Kongress, der 3 Tage läuft, vom 20. bis zum 22. Oktober, und zeitgleich fängt eben auch dieser Radio-Workshop an, und ich denke, dass das eben zeigen soll in gewisser Weise, dass es sicher ist, wie es vorhin auch gesagt wurde, dass man sich nicht in der Technik verlieren soll. Das kann der Sinn nicht sein. Im Gegenteil, die Technik soll halt auch die Vernetzung, die Idee von Vernetzung über Programmierung soll dem dienen, was an Inhalten da ist. Es wird allerdings andersrum auch nicht zu leugnen sein, dass die Möglichkeiten der Vernetzung eben immer auch wieder zu neuen Programmen, Projekten, Ideen und Bündnissen kommt. Und ich denke, dass das im Moment eigentlich der Punkt ist, was man im lokalen wie auch im transnationalen oder europäischen Raum wahrnehmen kann, ist, dass für die Leute, die aktiv Medien machen, auch kein Weg irgendwie an der E-Mail-Adresse vorbeikommt. Und es ist so eine Art Oszillation zwischen den lokalen Inhalten und dem Interesse und der Arbeit, die man vor Ort macht, und dem, mit dem man sich verbünden kann, was auf einmal erreichbar wird, eben über neue Medien, aber auch eben über Post. Dass in diesem Wechselspiel, glaube ich, in den nächsten Jahren auch für lokale Radiostationen mit Sicherheit Möglichkeiten bestehen werden, sehr viel enger mit anderen Projekten in Kontakt treten zu können, sehr viel zeitgleicher in Kontakt treten zu können, die zum Beispiel in Belgrad sitzen oder die in Zagreb sitzen oder so. Das hat Sinn gemacht.
Dem Sinne, kontinuierliche Berichterstattung statt Sendation ist ja das Netzwerk IKX, Interconnexion ist angetreten. Das ist 91 entstanden in Deutschland, in Freiburg, quasi am Küchentisch, als Idee, und das sollte eben vor allen Dingen einen Fokus auf Lateinamerika haben und da aus der Berichterstattung rausnehmen, dass da eigentlich nur Putsche, Erdbeben, Vulkanausbrüche uns bekannt werden, sondern die Alltagssituation von Menschen aufnehmen. Dieses Netzwerk hat vor allen Dingen ein Gehalt gehabt, dadurch, dass sich die Leute getroffen haben. Weil der menschliche Kontakt dabei ist schon nochmal was anderes als allein der Austausch über, sei es E-Mail-Informationen, also Schriftsprache oder Kassettenaustausch. Da sind diese kontinuierlichen Treffen, wo sich die Leute direkt treffen, sei es in Barcelona, in Freiburg oder dann ab und an auch in Lateinamerika, schon sehr wichtig, um auch das ganze Netzwerk immer am Laufen zu halten. Das Interessante allerdings bei diesem Interconnexiones-Netzwerk ist, dass das gemischte Netzwerk, also das Männer- und Frauen-Netzwerk, das ist, wenn ich es mal so sagen darf, vor die Hunde gegangen. Und allein das Frauennetzwerk existiert noch. Und warum da das Interesse, also das gemischte Netzwerk, sollte so einen Fokus haben auf soziale Bewegungen, schleichend davon dahin geschieden ist, das kann ich nicht so genau...
Mit dem Ende der Finanzierung dieses Projekts,
ja,
oder?
Genau. Weiß nicht. Aber irgendwo muss ja auch noch ein anderer Grund vorliegen. Also es gab bis 1997 einschließlich eine Finanzierung des Projektes. Da gab es dann Übersetzungen, die bezahlt wurden, und zentral in Freiburg war der Ort, wo die Kassetten dann hin und her vertauscht wurden, wo die IKX-Briefe herausgegeben wurden mit einer Übersicht über die Kassetten. Aber warum sollte es den Frauen allein möglich sein, dass sie es schaffen, eine Dezentralisierung zu machen, und den Frauen und Männern eben nicht? Also ich glaube, da ist einfach noch dieses, ja, was interessiert jemanden in der Lateinamerika an der deutschen, europäischen oder lokalen Situation? Diese Frage ist einfach oft auch ungeklärt. Genauso wie andersrum, welche Beiträge, die von da unten kommen könnten, mich interessieren. Oder die Formate sind ja auch oft ganz andere. Die müssen ja, im Prinzip müsste dann ein Standard entwickelt werden, Kriterien entwickelt werden für das, wie dann Programme ausgetauscht werden.
Ja, das, also die Diskussion ist auch schon aufgetaucht. Ich weiß nicht, ist der Standard jetzt in Österreich eine Stunde oder sind das eher 20-Minuten-Beiträge? Also verfügen, die haben lieber 20-Minuten-Beiträge, weil sie es dann halt gut reinpassen können und nicht die ganze Sendung mit einer Stunde vollgefüllt ist. Andere, die keine haben, die wollen halt nur eine Stunden-Sendung, weil die können es gut so in das Programmschema reinfügen. Ja, aber ich glaube, zusammenfassend, ich muss ein bisschen auf die Zeit schauen. Es ist
5 vor 6.
Auf meiner Uhr 5 vor 6. Ich glaube, sie geht ein bisschen vor, aber es ist 10 vor 6. Ja, das hieß es. Es hieß es, ginge sich noch eine Schlussrunde aus. Machen wir es noch? Machen wir noch eine Schlussrunde?
Eine Schlussrunde? Ja, wer
immer der da fragt.
Ja, dann möchte ich die Schlussrunde einläuten mit dem, was ich vorhin etwas ausführlicher angedeutet habe, aber was mir im Moment sehr wichtig ist, darauf hinzuweisen, dass eben das, was im Moment an technischen Neuerungen passieren kann für dezentrale Netz- und Programmaustausch, dass das in erster Linie den Inhalten dienen sollte, dass ich allerdings sicher bin und das auch aus Erfahrung sagen kann, dass gleichzeitig die technischen Möglichkeiten selbst auch eben wieder inhaltliche Themen produzieren und eben ich momentan sehr in diesem Wechselspiel interessiert bin.
Ja.
Ja, vielleicht nochmal aufgreifend dieses Thema der kontinuierlichen Auseinandersetzung. Ich denke mir, dass das ja eigentlich ein Grundanspruch freier Radios ist, dass sie eben nicht sozusagen nach Attraktionen ausschauen und sich auf den Moment beschränken, sondern dass sie kontinuierlich begleitend beziehungsweise aus dem Kontext heraus genau dem jeweiligen Beiträge bringen wollen und Inhalte aufbereiten wollen. Und ich denke auch, dass ein wesentlicher Punkt da drin ist, dass es eben den Bezug zu den Quellen braucht. Ja, weil wenn wir arbeiten mit Hilfe von Nachrichtenagenturen, wo wir uns halt Teile rausgreifen, aber eigentlich keinen Bezug dazu haben, dann sind wir im Prinzip in der traditionellen Radioarbeit verhaftet. Und ja, also ich denke mir durch sozusagen möglichst intensive Zusammenarbeit und das Schaffen von Ansatzpunkten, an denen es eben ein Zusammentreffen geben kann, kann da sicher was weitergebracht werden. Und auch im Sinne eines Schlussworts oder sagen auch im Sinne der Kontinuität, wo sicher auch weiter diskutiert werden kann in die Richtung, auch in der Frage der Zusammenarbeit mit NGOs, sozialen Bewegungen. Das wird sicherlich die Konferenz der AMAG Europe sein, die vom 12. bis zum 17. Oktober in Ungarn am Balaton stattfindet und wo das eigentlich auch eines der Themen sein soll.
Ja, Beate, macht Musik statt Wortdiskussionen, weil sonst gibt es kein Ende.
Oh, zu Musik ist aber auch noch einiges zu sagen, weil schließlich transportiert Musik genauso wie Wort was transportiert. Von daher sollte man das auch nie so trennen, Wort und Musik. Und von daher ist es in den freien Radios auch immer ein wichtiges Thema, genauso wie irgendwelche anderen Klanggeräusche. Ich würde jetzt fast sagen, alles wird gut, das hoffen wir mal, aber ich bin da nicht ganz so zuversichtlich, weil ich eben glaube, dass zwar eine technische Vernetzung sehr gut möglich ist, aber ich bin da sehr misstrauisch, ob das eine tatsächliche Vernetzung mit sich bringt. Weil ich glaube zum Beispiel, ganz wichtige Mittler bei Vernetzung sind immer auch Migranten und Migrantinnen, um Situationen meinetwegen im Trikon zu verstehen. Ich komme aus einer anderen Sozialisation, aus einer anderen Welt als mein Gegenüber in dem Fall, und Migranten und Migrantinnen kennen beide Welten. Also das sind, glaube ich, Personen, an die müssen wir viel mehr ran. Und mit denen sehr viel arbeiten. Und den anderen Aspekt, den scheine ich vergessen zu haben. Wenn er mir wieder kommt, dann mische ich mich ein.
Okay. Daniel, ein Schlussstatement?
Ja, natürlich versuchen wir natürlich auch von Radio Rabe nicht in die Kommunikationsfalle zu treten nach Ramano. Und wir hatten ja auch gestern das Thema der Instrumentalisierung der Medien und der Instrumentalisierung auch der Hilfswerke im Kosovo-Konflikt. Und auch diesbezüglich ist es eine Aufgabe der freien Radios, nicht in diesen Populismus der Mainstream hineinzutrampen. Und auch wir versuchten schon vor 3,5 Jahren zum Beispiel das Dayton-Abkommen und die Konsequenzen daraus zu analysieren. Wir haben gewarnt vor einer Ausweitung in den Kosovo. Und selbst die guten Verbindungen zum UNHCR, UNHCR zum Beispiel mit Chris Janowski, hat es anders eingeschätzt schon damals. Man wollte es nicht wahrhaben. Und wir hatten auch während oder vor dem Kosovo-Konflikt hatten wir viele gute Verbindungen, also Leute, die unabhängig hinuntergefahren sind, die Lagebeurteilungen gemacht haben und auch nach dem Krieg. Also von dem her ist es doch noch wichtig, dass man verlässliche Quellen hat oder auch mit Berichterstattung von den Chapas zum Beispiel, oder wenn es um Wirtschaftsthema geht, um das MAI-Abkommen, das zurückgesetzt worden ist, über das TRIX-Abkommen, wo dann wieder in die WTO schlussendlich trotzdem eingebunden werden soll. Also da braucht es schon andere Quellen, und diesbezüglich würde ich das für die Zukunft natürlich begrüßen, wenn wir da die Ressourcen gemeinsam besser nutzen könnten von den freien, unabhängigen Medien.
Ja, ich denke mir, vielleicht war das hier jetzt wieder mal ein neuer Beginn, zumindest in den deutschsprachigen freien Radios so mal als Ansatz, beziehungsweise vielleicht auch einen Sprung jetzt zu den Netzinitiativen auch zu wagen oder zu schaffen, um hier da was gemeinsam zu entwickeln. Und ich danke dem Publikum und den Hörerinnen und Hörern an den Radiogeräten für die Aufmerksamkeit und muss jetzt fragen, wo es jetzt wirklich weitergeht. Also der nächste Diskussionspunkt wird sein über die geplante Medienanstalt in Österreich. Und mir wurde gedeutet von der Technik, dass die auf der Wiese unten im Freien sein wird, hier im Free Speech Camp. Und ich darf einladen, sich das noch anzuhören. Ich glaube, das ist eine Geschichte, die noch ziemlich brennheiß wird. Der Gesetzesentwurf soll ja bereits im September in Begutachtung gehen. Und was die neue Regierung da hier vorhat, erscheint mir etwas änderungsbedürftig zu sein, sage ich jetzt mal so flapsig. Gut, danke fürs Mitdiskutieren und ich gebe an die Technik zurück.